Mission Machen. Der Atreus-Podcast.
Ich bin Christian Frank und Initiator des Podcasts Mission Machen. Im Podcast Mission Machen sprechen wir darüber, wie Vordenkerinnen und Vordenker in Wirtschaft und Gesellschaft Zukunft machen. Mein heutiger Gast ist ein international agierender Topmanager, Aufsichtsrat, Unternehmer, Investor und Berater, schon seit über 25 Jahren, mit viel Erfahrung in Führung, Transformation und Digitalisierung globaler Unternehmen. Er hat eine große Leidenschaft entwickelt für Digitalisierung und Neugestaltung von Unternehmen, für eine nachhaltige, regenerative und lebendige Zukunft. Er ist mehrfach ausgezeichnet von der Wirtschaftswoche als einer der wichtigsten digitalen Manager in Europa. Chapeau. Er sieht sich als lebenslanger Lerner. Da fällt mir ein lateinischer Spruch ein, den lasse ich jetzt mal weg. Mehrfacher TED-Sprecher, da erzählst du vielleicht auch, was sich dahinter verbirgt. Ich kenne TED als, glaube ich, Institution. Und ja, ich freue mich wirklich ausgesprochen, Ralf Belusa heute in meinem Podcast Mission Machen begrüßen zu dürfen. Lieber Ralf, schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, Christian, und ich freue mich auf unser Gespräch.
Wir wollen ja viel übers Machen sprechen. Und ist ja, glaube ich, auch auf deiner Agenda. Was macht das bei dir aus? Was löst es bei dir aus, wenn ich das Thema Mission Machen quasi als Überschrift hier so in den Podcast werfe?
Also ich finde, das Machen ist ein wunderschönes Wort, wunderschönes Schlagwort dafür. Weil um Dinge zu verbessern, Dinge zu verändern, muss man sie auch machen. Man muss sie anpacken, ausprobieren, Fehler machen und Gutes machen. Also das gehört so, aus meiner Sicht gehört das einfach zusammen.
Ja, Fehler machen, ist das eine Tugend, die wir noch lernen müssen? Oder du hast ja viel gemacht und mit vielen Unternehmen gemacht und fiel es den Unternehmen leicht, Fehler zu machen?
Also ganz unterschiedlich. Manche Unternehmen habe ich kennengelernt, die haben sich noch sehr schwer getan mit Fehler machen und gerade auch in großen Organisationen, in großen Corporates. Da ist natürlich auch die Psychologie spielt eine Rolle, die Organisation spielt eine Rolle. Wie ist das Top-Management? Wie geht man mit Fehlern um? Also ganz unterschiedlich. Andere sehen das auch eher so, sagen, wir probieren was aus. Wir machen uns natürlich schon Gedanken. Und wenn ein Fehler auftritt, dann lernen wir hoffentlich auch davon und machen es dann beim nächsten Mal besser. Davon träumt ja eigentlich jeder. Nur die Realität in mittelständischen oder großen Konzernen sieht dann doch manchmal anders aus. Da ist man eher dafür geneigt, keine Fehler zu machen oder sie im Vorfeld schon so zu begradigen, dass sie gar nicht auftreten. Aber dementsprechend ist auch das Endergebnis dann auch nur so glatt geschliffen und poliert. So ein bisschen was haben wir gemacht, aber so richtig gut ist es nicht geworden.
Ich glaube, das wird uns ja nachher noch mal ein bisschen begleiten, wenn wir über das Thema Transformation sprechen. Vielleicht jetzt an dieser Stelle noch, was mich auch umgehauen hatte, als ich ein bisschen mich mit deiner Vita beschäftigt hatte. Bereits mit 6 Jahren lerntest du Programmieren. Mit 16 Jahren gründetest du dein erstes Softwareunternehmen. Dann hast du studiert Mikro- und Nanotechnologie an der Uni München, hast promoviert in der Humanzellforschung, hast ein Diplom in Nanotechnologie und Systemtheorie. Ich habe noch gelesen, du warst einer der ersten Studierenden, der eine spezielle Promotionszulassung in der Humanbiologie und Neurologie erhielt. Also das klingt alles schon sehr, sehr weird, aber großartig. Und jetzt erzähl mal, wie kam es dazu? Was treibt dich an? Du hast ja dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Medizin eigentlich nie als Gegenstand deiner beruflichen Laufbahn angesehen. Du bist in der Wirtschaft, in die Wirtschaft eingetaucht und dort auch geblieben. Erzähl mal.
Richtig, vielen lieben Dank für die Frage. Ja, also was mich mein ganzes Leben lang schon begleitet, ist neue Technologien, neue Innovationen, neue Managementmethoden im Business, in der Wirtschaft anzuwenden. Und das hatte ich natürlich in der Anfangszeit auch in der Medizin gemacht, dass man sagt, okay, in der Zellforschung, wie kann ich mit maschinellem Lernen humane Zellen länger leben lassen? Wie kann ich sie quasi länger kultivieren, damit sie sich weiterentwickeln können? Also auch dort schon mit Innovationen und Daten Zellforschung betrieben, was zu der Zeit eben auch eigentlich, die Professoren haben auch gesagt, was macht denn der Herr Belusa da eigentlich mit diesen Datenanalysen die ganze Zeit? Also das treibt mich einfach an zu sagen, was können wir mit Technologie und Innovation heutzutage immer wieder anwenden und besser machen und das natürlich kontinuierlich, weil das hört ja auch nicht auf.
Ja, aber was war dann der Schritt in die Wirtschaft oder war das Mittel zum Zweck, um dann dies auch zu übertragen in die Wirtschaft? Hatte ich nie die Medizin als solches, die Humanmedizin als solches angefixt?
Irgendwann dann kam der Zeitpunkt, wo man natürlich sagt, okay, man muss auch Geld verdienen und mit Familie und Kindern. Ist natürlich auch so eine Sache, wie kann man quasi Technologien und mein Wissen und die Erfahrung anwenden auf den Maschinenbau, auf den E-Commerce, auf den Automobilbauer, auf den Logistiker, auf die Pharmabranche. Wie kann man das letztendlich im Customer Service, im Vertrieb, in der IT, wie kann man solche Sachen anwenden? Das ist, was mich begeistert, dort dazu zu lernen und das auch wieder umzusetzen und zu verbessern in allen Bereichen. Und da schwingt halt auch dieses lebenslange Lernen über diese klassischen Silos hinweg. Das ist mir die letzten vielen Jahre aufgefallen. In diesem Spezialgebiet, sei es IT oder Vertrieb, nur in diesen einzelnen Bereichen sein Wissen weiterzuentwickeln. Das muss man so oder so machen. Das ist wie Homework. Aber aus den anderen Fachbereichen das mit aufzunehmen, anzuwenden. Was kann ich aus der Medizin im Automobilbau verwenden? Was kann ich aus der Logistik im Maschinenbau verwenden? In den Unternehmen. Da gibt's einfach noch so viel Potenzial in den Unternehmen. Das treibt mich einfach an und da gibt's einfach so viel schöne Sachen noch zu machen. Das ist unglaublich.
Ja, aber dich hat immer schon das Thema Daten, das Thema Prozesse, und dann in Verbindung mit Transformation, sag mal, begleitet. Du warst jetzt nicht derjenige, der sich dann in den Produktionsmaschinenraum an Shopfloor gegeben hat und die Kaizen-Workshops mit den Blue Colors gemanagt und gesteuert und durchgeführt hattest.
Ja doch, ich muss ja sagen, eigentlich schon und selbst das heute noch, also solche Lean-Kaizen-Workshops und solche Sachen, das muss man schon auch von Zeit zu Zeit machen. Also das ist auch meine Erfahrung als Executive, als Top-Manager. Du musst machen, du musst auch die Tätigkeiten, du musst bestimmte Dinge kontinuierlich immer wieder mal machen und dazulernen, damit man dann auch als Executive die richtigen Entscheidungen treffen kann, die richtige Strategie, das richtige Gespür auch für die Strategie, für Technologien, für Organisationsveränderung, für Kunden dementsprechend auch entwickeln. Und dafür muss man sich auch mal einen Tag Zeit nehmen, in diesen Workshops, zum Beispiel Lean und Kaizen, auf dem Shopfloor dabei zu sein und zu sagen, ja, wie läuft denn das eigentlich und wie können wir das verbessern und können wir das eventuell auch mit Unterstützung von KI und Automatisierung sogar auf eine nächste Stufe heben. Aber dafür muss man es auch einmal machen. Und vielleicht ein Satz, der das ganz gut kapselt, ist, mein Mantra ist da an einer Stelle, dass er sagt, das, was der Experte vielleicht in 4 Minuten oder 4 Stunden macht, das kann ich vielleicht in 4 Stunden oder 4 Tagen. Aber ich weiß, wie die Mechanik funktioniert, weil ich es auch selber schon mal ausprobiert habe. Und das ist, glaube ich, auch eine Kerneigenschaften von modernen Führungskräften, dass man sagt, ich weiß, von was meine Kolleginnen und Kollegen oder Unternehmenseinheiten, von was die überhaupt sprechen und wie ich mit denen quasi den nächsten Schritt einleiten kann.
Du bist ja quasi dann, wenn ich es richtig gelesen habe, nach dem Studium relativ zügig in die Beratung gegangen, so.
Richtig.
Hast ja dann aber auch dich wirklich mit Coden Development, Software Development beschäftigt. Wie hat sich da so deine berufliche Laufbahn entwickelt? Weil zum Schluss, da können wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen, weil das, glaube ich, auch, sagen wir, zumindest ein sehr, sehr prägendes oder sehr, sehr dominantes Stück in deiner beruflichen Laufbahn war, bei Hapag-Lloyd zum Schluss. Aber wie hat sich das dann so Stück für Stück entwickelt?
Also anfangs natürlich sehr starker Softwareentwickler, Softwarecoder, Nutzen von Technologien. Dort habe ich in der Unternehmensberatung auch eben viel Datenbankentwicklung gemacht, Prozessentwicklungen, Workflows programmiert, solche Sachen. Und bin dann aber auch in den E-Commerce gegangen und habe da natürlich dann auch gemerkt, aus der IT heraus in einem E-Commerce-Unternehmen, das hört ja nicht nur in der IT-Abteilung auf, weil die Logistik, der Einkauf, der Customer Service, HR, der Vertrieb, ist ja alles technologiegetrieben. Und dort habe ich mich natürlich dann auch ein Stück weit auch weiterentwickelt und dann die ein oder anderen mehr und mehr Aufgaben übernommen. Bis zum Schluss eben dann operativer Leiter von einem E-Commerce-Unternehmen. Aber immer wieder unter dem Hinblick, wie kann ich Prozesse optimieren? Wie kann ich Kundenerlebnisse verbessern? Wie kann ich die Topline und die Bottomline verbessern mit Technologie und Innovation. Und da habe ich nämlich auch dann wiederholt festgestellt, das ist sehr analog, auch, also nicht sehr analog, das ist, kann man auf andere Geschäftsmodelle sehr gut auch immer wieder anwenden, ob das jetzt ein E-Commerce-Unternehmen ist oder ein Maschinenbauer oder ein Pharmaunternehmen. Das sind bestimmte Metriken, sind sehr, sehr ähnlich. Und dann fällt einem auf, dass viele Unternehmen bestimmte Hebel noch gar nicht in Bewegung gesetzt haben.
Metriken, du meinst jetzt, Prozessschritte, ineinandergreifende Prozessschritte oder auch gut, das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle, die natürlich vermutlich auch unterschiedlich funktionieren. Aber was ist das übergeordnete Prinzip? Input-Output.
Genau, richtig. Input-Output oder so gesehen, wie kann ich die Topline, die Bottomline, wie kann ich das letztendlich verbessern mit möglichst einfachen Mitteln, die letztendlich schon da sind. Also meine Erfahrung zeigt auch immer wieder, sowohl früher als auch heute, da hat sich gar nicht so viel verändert. Viele Firmen machen ihre Hausaufgaben gar nicht. Also zum Beispiel solche Sachen wie selbst Lean und Kaizen. Selbst da habe ich heute noch Workshops oder Projekte, wo man Lean und Kaizen heutzutage noch einführt, obwohl Lean und Kaizen ja eigentlich doch schon ein paar Jahre alt ist. Und selbst wenn man dann sagt, wir machen jetzt Lean und Kaizen, kombinieren das aber gleich auch mit KI und mit einer anderen Management-Methodik, zum Beispiel mit Objective und Key Results. Das ist für manche Firmen ist das ein Augenöffner, wie effizient, produktiv und profitabel urplötzlich das Unternehmen wird. Das ist wie so aus dem Honigtopf rausgehoben, wenn man Objective und Key Results, Lean und Kaizen und Automatisierung quasi einführt und wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hilft, solche Technologien zu nutzen und nicht nur so isoliert, hier macht man nur ein bisschen Lean und Kaizen. Und da haben wir ein anderes KPI-System. Die zwei haben aber gar nichts miteinander zu tun. Und das ist das, was mir halt sehr häufig auffällt, dass man die Dinge gar nicht miteinander verbindet. Und dann ist man zwar froh, wenn man, was weiß ich, 5 oder 7% mehr gemacht hat, aber man hat gar nichts gesehen, dass man eigentlich 300% hätte machen können. Weil man freut sich ja schon über die 7. Und so handelt man sich quasi von 5 und 7% Wachstum von Jahr zu Jahr und sieht aber eigentlich gar nicht, was man an Potenzial dort die ganze Zeit immer wieder verschenkt.
Ja, jetzt hast du ja, als du bei Hapag-Lloyd gestartet bist, 2017, hast du ja vermutlich einen Auftrag gehabt. Lass uns das ganz kurz noch zur Seite schieben. Ich finde es sehr spannend, weil die Diskussion Digitalisierung, Kaizen, Automatisierung, Prozesse alleinen, ist ja eigentlich ein No-Brainer, ne?
Richtig.
Und trotzdem stellen wir ja fest, dass sich gerade im Kontext der Digitalisierung, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, du sprichst ja auch mit vielen Unternehmen, doch immer von einer gewissen Zurückhaltung gekennzeichnet ist. Mhm. Also sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ist es die Unkenntnis, auf was man sich da einlässt? Ist es das Unbekannte? Sind es Kostenaspekte? Ist es die Sorge, dass man eingeschwungene Zustände durcheinander rüttelt? Was verhindert dieses eigentlich No-Brainer-artige Verbessern?
Also ja, eigentlich genauso kann ich es auch wiederholen. Das erlebe ich bei vielen Projekten oder auch in großen Unternehmen. Es ist einmal die Angst natürlich vor der Veränderung. Und das ist häufig auch ein persönliches. Das sind die Führungskräfte, die sagen, oh, da kommt was Neues, das könnte vielleicht schiefgehen. Oh, da muss ich mich auskennen. Treffe ich die richtige Entscheidung? Dann holt man Beratungen rein und lauter solche Sachen. Weil man häufig aber auch wiederum die Erfahrung des Wissens gar nicht aufgebaut hat. Sowohl als Führungskraft als auch in den Teams. Weil man sagt, und deswegen sind es aus meiner Sicht dann häufig auch eher traditionelle Unternehmen, die sagen, ich habe hier meinen Unternehmensbereich, das ist der Einkauf, das ist der Vertrieb, das ist HR. Die aber selbst nur in sich agieren und nicht sagen, was, ich bilde meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vertrieb weiter, in Technologie, in IT, in Nutzung von Automatisierung, in Nutzung von Customer Funnels, in Nutzung von Kundenstrecken, weil es ist ja Vertrieb. Aber dafür muss ich auch über die Grenzen hinaus des klassischen Vertriebs gehen. Und da sehe ich halt immer noch sehr, sehr häufig, dass Firmen, der Vertrieb ist der Vertrieb und der Kundenservice ist der Kundenservice. Aber dass man dort letztendlich sehr, sehr viel moderner rangeht, das fehlt dann häufig. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, ich starte jetzt ein Projekt in einer Vertriebsmodernisierung mit Hilfe von Technologie, dann ist natürlich der Kostenfaktor wieder das Problem und dann geht man in die IT und IT setzt irgendein System auf, das kostet dann auch was und dann nimmt das ganze Spiel wieder seinen Lauf, den man eigentlich schon seit 20, 40, 50 Jahren kennt. Das ist immer der gleiche Lauf, wobei meine Erfahrung zeigt, das ist der klassische Lauf. Wenn man das aber modern sieht und sagt, wir verbessern unseren Vertrieb. Dadurch, wir setzen Technologie ein, um quasi Neukundenakquisitionen zu betreiben. Da kostet die Technologie meinetwegen 500.000. Wenn ich aber durch und im Gegenzug dann eben auch sage, durch Neukundenakquisition bekomme ich 5.000, 10.000 profitable Neukunden, die mir so und so viel Geschäft bringen, dann kann ich das minutiös und genau KPI-driven auf die Kosten runterspiegeln. Und kann das auch Monat für Monat so tracken. Und die 500.000 oder 200.000 oder 5 Millionen, das ist gar nicht die Fragestellung. Und da merkt man häufig viele, wenn Firmen sagen, die Kosten sind eine Fragestellung, da denke ich mir immer, die Kosten sind nicht die Fragestellung, das ist der ganze Strang. Wenn ich so und so viel profitable Neukunden reinbekomme oder eine Churn Prevention betreibe, dass meine Kunden nicht zur Konkurrenz abwandern, who cares about the IT-Cost? Das ist gar nicht die Fragestellung, wenn man das richtig macht. Aber das, genau, und da ist halt das Positive, dass man da reingeht und sagt, dem Unternehmen an der Stelle hilft zu sagen, wir nutzen die Technologie so, damit die Kunden bei uns kaufen, damit wir die besten Produkte oder den besten Service haben. Und was die neue moderne Technologie kostet, das flechtet sich einfach nur so da in diesen Prozess mit ein. Und wenn es zu teuer wird oder würde, ja, da müssen wir uns halt was anderes überlegen, damit es rentabler wird, profitabler wird oder ein anderes Modell dafür finden. Aber weil, wenn man in der klassischen Herangehensweise rangeht, wir machen jetzt ein neues SAP-Modul oder ein neues Modul XY, kostet uns 8,6 Millionen. Ja, dann kostet es auch 8,6 Millionen. Man weiß aber gar nicht genau, jetzt haben wir das Modul und jetzt arbeiten wir alle effizienter wieder unsere 5%. Und dann ist die Messe gelesen. Das ist aus meiner Sicht sehr traditionell.
Sehr traditionell, setzt voraus, dass es da eben viele Missionare gibt wie dich, der dann eben entsprechend mit vielleicht auch guten Beispielen vorangeht und diese Barrieren da überwindet. Du hast das vorhin auch von Silos gesprochen. Man erleben wir ja ehrlicherweise auch und wir dachten vermutlich alle so, wie wir hier jetzt gemeinsam telefonieren oder sprechen, das Thema Silos müsste sich eigentlich schon längst aufgelöst haben. Und es ist trotzdem systemimmanent. Also ich stelle es auch immer wieder fest. Was ist da so deine Sicht und wie brichst du dann die Silos auf?
Also die Sicht ist, es gibt noch sehr, sehr viele Unternehmen mit Silos, liegt aber sehr häufig auch in den Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Führungskräfte, dass sie auch nur Silo-Wissen haben. Weil ob man sich jetzt den Finanzbereich anguckt, klar, der Finanzer, IFRS, Rechnungslegung, Steuern, Legal, Das hat man im Griff, aber da sage ich immer, ja, das ist das Handwerks, das ist das Homework, das hat man. Aber dass man auch sagt, wie kann ich denn den Finanzbereich optimieren und automatisieren? Da kann man heutzutage nicht mehr sagen, naja, das ist eine Frage der IT, sondern dass man sagt, wie kann ich denn, wir wissen im Durchschnitt, wir müssen eine Rechnung 5 bis 7 Mal anfassen, bis sie wirklich abgearbeitet ist. Was kann ich denn da machen, dass wir die 5 bis 7 Mal runterbringen, dass wir sie nur noch 2 Mal anpacken müssen? Oder dass die Automatisierung der Rechnungslegung, dass die vielleicht zu 96% vollautomatisch heutzutage läuft. Das ist kein Thema des IT-Lers. Der IT-Ler kann da unterstützen und der betreibt die Operations und die IT-Systeme. Aber aus meiner Sicht, zum Beispiel der Finanzer, die Finanzabteilung, die muss das treiben und nach vorne bringen, weil das sind die Experten. Und schon brechen diese Silos nicht auf, sondern die Expertise wird sehr, sehr viel größer. Und das passiert halt nicht nur im Finanzbereich, sondern auch im Vertrieb, im Kundenservice, in der Produkt- und Serviceentwicklung, was das jeweilige Unternehmen macht. Das macht moderne, erfolgreiche Unternehmen aus meiner Sicht aus. Diese klassische Herangehensweise, da hört man dann häufig davon, Business und IT muss sich mehr alignen und wir müssen ein Target Operating Model machen und dann muss der Sales sich verbessern und restrukturieren. Als Aufsichtsrat höre ich die Geschichte jetzt auch schon die 20 Jahre. Ich sage, irgendwann muss doch auch mal dazu lernen. Also sozusagen, wir hören 20 Jahre die gleichen Geschichten. Jetzt machen wir es doch einmal anders, damit man nicht immer repetitiv täglich grüßt das Murmeltier in Strategiesession, dass das auch aufhört. Und das kann man heutzutage eben auch aufhören, indem man die Organisationen und die Menschen weiterentwickelt. Und dann steht denn auch dem Unternehmen mit erfolgreichen Produkten und so, auch in dieser volatilen VUCA-Bani-Welt heutzutage, alles ist unsicher, hat man das wesentlich besser im Griff. Die Unsicherheiten kann man wesentlich besser damit umgehen, weil man seine Organisation ganz anders aufgestellt hat. Aber das erfordert halt auch Mut, als Vorstand, als Aufsichtsrat, die Organisationen anders zu gestalten und auch zu sagen, ihr müsst dazu lernen, ihr müsst euch verändern. Das ist euer neues Handwerkszeug im Finance-Bereich, im IT-Bereich, im Vertrieb, im Produktbereich. Das sind eure neuen Aufgaben, weil auch jetzt im Automobilbau oder sowas, da hört man seit Monaten, dass, was weiß ich, Außenspiegel für irgendwelche LKWs oder solche Sachen nicht lieferbar sind, oder auch im Haushaltswarenbereich, wo man sagt, wie kann das sein, dass irgendwelche Düsen oder Außenspiegel 6-7 Monate nicht lieferbar sind? Das in der heutigen Zeit ganz schwer vorstellbar. Also entweder man hat seine Logistikprozesse nicht im Griff oder man hat seine Forecast-Planung nicht im Griff oder man hat beides nicht wirklich.
2017 bist du an Bord gekommen. Du warst davor bei einem Unternehmen, das, glaube ich, in der Immobilienbranche unterwegs war. Also du hattest ja vorhin schon angedeutet, du siehst dich ja auch in der Lage, aufgrund deiner Fähigkeiten brancheübergreifend in ähnlichen Metriken zu agieren und erfolgreich zu sein. Dann bist du eben zu einem Habakloides Touristik oder Logistik?
Logistik. Ja. Container von Container. A nach B Logistik, genau.
Und so. Was war die Mission? Für was hat man dich geholt? Hat man dich genau dafür geholt, jetzt alles aufzubrechen, alles neu zu machen?
Nein, überhaupt nicht. Also die Grundmission war eigentlich, wir müssen die Webseite verbessern, wir müssen digitaler werden und wir müssen ein digitales Angebot aufbauen. Also so gesehen eigentlich auch ein ganz guter Startpunkt. Und deswegen hatte ich mich auch für Habakloid entschieden, weil ich dort gesehen habe, dort hat es eine ganze Menge Potenzial. Weil man sagt, wir können digitale Produkte aufbauen, wir haben sehr viel Freiraum, um dann zu sagen, wir können Buchungsprozesse automatisieren. Also nicht nur die Webseite schön machen, um zu sagen, jetzt kann der Kunde irgendwas dort digital auf einer Webseite machen, weil man hat jetzt halt einen Webshop und kann Container buchen. Das würde man am Anfang eigentlich denken, das ist es. Und so war eigentlich auch der initiale Auftrag. Aber so wie man mich kennt, das ist es ja eigentlich gar nicht. Das ist, uns gut zu machen, um damit profitabel, produktiv auch wachsen zu können, muss man sagen, was braucht der Kunde? Muss ihn analysieren und dann muss ich auch sagen, wie kann der Kunde unsere Service-Dienstleistung möglichst einfach online digital buchen? Aber wie kann ich den Rechnungslegungsprozess automatisieren? Wie kann ich die Preisfindung verbessern, damit ich bessere Topline, Bottomline erzeugen kann, damit sich das auch besser rentiert und nicht das Ganze nur digital ist? Jetzt haben wir es digitalisiert, jetzt ist quasi das ein Abbild, dass wir das in der App oder auf der Webseite haben. Das ist es halt nicht. Dann natürlich auch mit den Kunden gemeinsam, was braucht der Kunde denn darüber hinaus, dass er einen Container nochmal bucht oder auch zusätzliche Services links und rechts hat, für die er auch bereit ist, Geld zu zahlen. Und das eben sukzessive Stück für Stück auszubauen und dem Kunden halt immer wieder zur Verfügung zu stellen in agilen Arbeitsmethoden und das weltweit angepasst, aber immer im Hinblick auf ganz harte Measurements, Topline, Bottomline, Neukunden, Churn Prevention, die Zahlen immer knallhart im Blick. Und da merkt man auch wieder, spielen die Kosten eine Rolle? Nein, nicht wirklich. Weil wenn ich sage, ich mache jetzt 100 Millionen mehr, 500 Millionen mehr, die erste Milliarde zusätzlich, plus quasi das EBIT mit hochziehen, das sind Sachen, das geht ineinander. Und dass man dann eben auch im zweiten Schritt sagt, okay, wie können wir nicht nur die Produktentwicklung haben wir jetzt dadurch verbessert, wie können wir dadurch den Vertrieb verbessern, Vertriebsmodernisierung, aber wie können wir auch das Marketing, Online-Offline-Marketing dazu machen, dass das dort integriert ist, in der Produktentwicklung und im Vertrieb, dass das quasi wie eine Einheit, weil es ist ja eine Verkaufseinheit. Das bieten wir an, das vermarkten wir im Vertrieb, dafür machen wir Marketing. Das wieder knallhart mit Objective Key Results und KPIs, dass jede Marketingaktion, jede Vertriebsaktion, jeder agile Sprint in der IT, im Marketing, im Vertrieb, jeder agile Sprint immer auf KPIs abläuft. Wird es besser? Wenn ja, gut. Wie können wir es noch besser machen? Ist es schlechter? Wie können wir es besser machen? Und dadurch merkt man, dass die Organisation dann urplötzlich auch ganz anders arbeitet und auch mit Veränderungen total dynamisch umgehen kann. Weil heute ist es die Veränderung oder die Disruption oder dort der Suezkanal ist geradezu. Da geht man viel dynamischer mit Herausforderungen dann um, weil man sagt, das lösen wir jetzt im nächsten zweiwöchigen Sprint. Programmieren wir das um. Der Vertrieb kann es anders drauf reagieren. Die Vermarktung, das Marketing reagiert anders drauf. Und da merkt man, die Organisationen sind dann halt auch ganz anders aufgestellt. Viel robuster, viel resilienter.
Aber das ist ja ein Schritt, der vermutlich sich evolutorisch über die dann 7 Jahre verteilt hat. Du wirst angefangen haben und ja vermutlich auf eine sehr traditionelle Organisation gestoßen sein, die man ja erstmal aufbrechen muss. Wie gelingt das?
Es muss Klick machen. Aus meiner Sicht wichtig ist, dass man es gar nicht aufbricht, sondern dass man es immer gemeinsam weiterentwickelt, gemeinsam mitentwickelt, die Menschen mitnimmt und auch gar nicht so sehr sagt, ich hole jetzt nur Leute von extern rein und die Externe, die machen das viel besser. Sondern so sagt, wir lernen und trainieren als Organisation die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die besser werden, dass die morgen im Vertrieb durch Automatisierung, durch KI, durch Wissen, welche Marketingaktion, welche Produkte brauchen wir, dass die Menschen besser werden im Unternehmen, den Kunden besser verstehen und ihre Prozesse besser verstehen, ihre Prozesse selbstständig verbessern können. Und dadurch merkt man, das wird dann so ein, wir machen das. Wir als Unternehmen, ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter des Unternehmens mache das Unternehmen besser. Dann hat man nicht, für mich so als Mediziner, dann hat man die Abstoßungsreaktion nicht so, als ob man jetzt irgendwas implantiert hat, sondern das sind ja alles wir. Der einzige Downturn, den ich da immer so gerne dazu sage, ja, dann dauert es halt 6 Monate länger. Aber dafür ist es so richtig nachhaltig und wächst so richtig. Als wenn man sagt, jetzt hat man da was reingeholt und 12 Monate später machen sie trotzdem wieder irgendwas anderes. Also, dass das Unternehmen sich nachhaltig dort entwickelt. Aber dafür braucht man halt auch spezielle Programme. Training- und Education-Programme. Eine richtige Struktur, das, was ich gemeint hätte mit Objective und Key Results. Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Objective? Was sind unsere Key Results? Was sind unsere KPIs? Was sind unsere Initiativen und Projekte? Immer wieder drauf trainieren, immer wieder anspornen, ihre Sachen zu verbessern, neue Ideen reinzubringen. Wie können wir dort neue Technologien nutzen? Wie können wir neue Wege im Vertrieb nutzen oder im Kundenservice? Dass sie sich kontinuierlich dort eben verbessern. Und immer wieder den Austausch für alle geben, eine Plattform für alle geben, wirklich vom Top-Management bis zum Sachbearbeiter in den einzelnen Ländern global, dass man immer in dem Austausch bleibt. Dadurch merkt man, das Unternehmen lernt Stück für Stück dazu. Und halt auch, das war mein Mantra immer so, dass ich auch gesagt habe, ich habe so gesehen den Teams auch immer nur den Jahresplan gezeigt. 1 Jahr im Voraus, das ist das, was man sich ungefähr vorstellen konnte. Und das dann runtergebrochen in 90-Tage-Planungen und Monatsplanungen. Relativ simpel und einfach und straightforward. Aber nie den 3-Jahres- oder 5-Jahres-Plan gezeigt. Weil das hätte alle total überfordert. Weil man auch gesagt hätte, na, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist ja vollkommen illusorisch. Und dass wir das machen, machen wir schon gleich 3-mal nicht. Deswegen immer nur das zeigen, was die Organisation bereit ist zu verdauen und woran man arbeiten kann. Und wenn man den nächsten Level geschafft hat, dann machen wir den nächsten Level auf. Genau.
Du sprachst von Education. Also ihr habt da einen, weiß nicht, Ausbildungs- oder Organisationslernpfad entwickelt. Hat das es die hat, gesamte...
Genau, richtig. Also wir haben solche Art Lernpfade gemacht, aber ich muss dazu sagen, wir haben die sehr stark getailert auf die einzelnen Aufgaben, zum Beispiel im Vertrieb, im Marketing, in der IT. Auf die einzelnen Aufgaben, zum Beispiel jetzt in der Logistik, Import, Export oder Pricing oder Kundenakquise, auf die tägliche Arbeit. Also gar nicht so abstrakt, dass man erklärt, wie arbeitet man agil, wie klar hat man auch erklärt, wie man mit Objective und Key Results und solche Sachen arbeitet. Aber wir haben die Trainings sehr stark auf die Arbeit getailert, so gesehen, und auch immer in dem gleichen Schritt auch Arbeitsziele und Lernziele mit den neuen Technologien, mit den neuen Prozessen gestaltet, damit man nicht in diesen Strudel reinkommt zu sagen, jetzt haben wir was gelernt, aber ich weiß nicht genau, wie ich es anwenden soll. Und dann macht's wieder keiner oder der macht so und die andere macht so, sondern gemeinsam die Prozesse mit den Innovationen gemeinsam direkt an der Arbeit, an der täglichen Arbeit im Customer Service, im Vertrieb verändert. Das ist quasi so die Winning-Formula an der Stelle, dass wir sagen, nee, da haben wir nicht theoretisch gelernt oder theoretisch rumgespielt, sondern wir haben das faktisch am Geschäftsmodell, am täglichen Kunden verbessert und gelernt.
Ja, ja. Jetzt hast du ja auch viel über Innovation, also ich glaube, du stehst für Innovation. Vielleicht nochmal ein Blick außerhalb von Hapag-Lloyd. Wir leben in dieser VUCA-Welt, hast du auch vorhin kurz erwähnt. Wir erleben auch viele Insolvenzen, sicherlich viele, sag mal, endogene Faktoren, die auf Unternehmen einstoßen. Auf der anderen Seite stelle ich schon auch fest, dass das Thema Innovation, was sicherlich eines der Assets unserer Gesellschaft ist, in der Industriegesellschaft ist, also ich würde es mal positiv ausdrücken, viel Room for Improvements ist. Wie kann man Innovation stärker mobilisieren? Oder wie kann es gelingen, Unternehmen dazu zu bringen, wirklich an nachhaltigen Geschäftsmodellen zu arbeiten und nicht möglicherweise in altbekannte, tradierte Pfade zurückzukehren und dann vielleicht nicht wirklich erfolgreich zu werden, nachhaltig erfolgreich zu werden?
Also aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, auch als Aufsichtsrat, und es ist dieses, und deswegen ist der Podcast ja auch so hervorragend, das ist Mut haben und machen. Man muss den Mut haben, auch Sachen, und das zeichnet aus meiner Sicht der moderne Führungskräfte auch aus, den Mut auch für Sachen haben, die vielleicht nicht direkt ihnen sofort in den Kopf bringt oder sagen, ich bin mir da echt unsicher, ich weiß es gar nicht so genau, ich kenne mich da eigentlich gar nicht so genau aus. Dann muss man sich halt Leute holen, die sich damit auskennen, und dass man das gemeinsam macht und dann aber auch als Führungskraft sagt, ich lerne gemeinsam mit dazu, weil ich erlebe halt dann häufig, dann holt man sich Experten rein und dann sind die Experten fertig, aber die Führungskraft hat trotzdem nichts dazu gelernt und weiß trotzdem nicht, was die jetzt eigentlich gemacht haben. Und wenn es dann Schwierigkeiten gibt, dann fällt die Führungskraft nämlich wieder, ist auf demselben Stand wie vor 2 Jahren und agiert dann auch wie vor 2 Jahren und dann schraubt man alles wieder halbwegs zurück und dann ist es manchmal noch schlimmer als vorher. Also diesen Mut haben, wirklich auch moderne Dinge umzugehen, auszuprobieren, anzupacken. Und man muss, glaube ich, auch das Verständnis dafür entwickeln, was ich vorhin auch gezeigt hatte, auch bei dieser Transformation. Sie ist ja sehr stark KPI belegt, Kosten belegt, Benefit, Outcome, Top-Bottom-Line belegt. Da frage ich mich immer, wo das Risiko ist, weil man kann es ja runterbrechen. Also modernes Marketing, moderner Vertrieb, Produktentwicklung, das ist ja alles letztendlich Prozess- und datengetrieben. Da kann man nicht, also ich finde es immer ganz süß, wenn man sich dann hinstellt und sagt, wir wissen nicht genau, was rauskommt und da müssen wir jetzt erst einmal gucken. Ja, das können wir mal eine Woche lang machen und nach einer Woche haben wir die ersten Daten und dann haben wir nach 2 Wochen die nächsten und nach einem Monat und dann, wir sehen ja, wohin die Reise uns führt, ob die gegen Süden läuft oder ob sie wirklich Stück für Stück erfolgreich ist und dann adaptiert man das. Also ja, da ist viel von Unsicherheit geprägt letztendlich und dann macht man lieber gar nichts oder nur die 5%-Lösung, damit es nicht schlimmer wird.
Ja. Also das ist sicherlich auch meine Beobachtung, sicherlich nur an einer Handvoll von Unternehmen zu beobachten. Aber dieser Mut, eben diesen Weg zu gehen, das ist...
Da fällt mir gerade auch noch was ein, Christian. Die eigene Erkenntnis zu sagen, ich habe da ein Problem und wir trauen uns das jetzt mal wirklich auch zu benennen und auch irgendwie zu verändern und anzupacken, auch wenn es irgendwie für uns unbequem erscheint. Wobei man manchmal danach merkt, danach läuft es viel leichter und ist viel transparenter und hat viel weniger Prozessschritte. Es ist sogar viel leichter danach, also dieses unbequeme Behagen dort wegzubekommen. Aber dass man sich selbst als Eigentümer, als Firma dessen bewusst wird, dass wir dort was verändern müssen. Weil ich erlebe häufig, dass man in den die Führungskräfte unter sich sagen, das ist unsere Agenda, das ist unsere Strategie, dort haben wir unsere Erfolge verbucht und sowas und da läuft es gerade nicht so gut. Aber das ist schon alles ein bisschen immer mit Wattebausch und ein bisschen eine Blase drumherum gefiltert. Da muss man schon manchmal sagen, also wenn man das jetzt wirklich ganz kritisch auch einmal betrachten würde, zu sagen, sind wir denn da wirklich gut? Haben wir denn da das Richtige gemacht? Sind wir da modern? Dann, aus meiner Erfahrung zeigt sich häufig, manche können es gar nicht einschätzen, weil sie in dem Machen schon seit vielen Jahren gar nicht mehr drin sind. Weil wann haben Sie denn das letzte Mal Lean, Kaizen, wirklich gemacht? Wann haben Sie denn wirklich Kundenprozessautomatisierung gemacht? Wann haben Sie sich denn das letzte Mal Ihre OKRs angeguckt oder geschweige denn sie überhaupt eingeführt? Oder auch Produktinnovationen ausprobiert oder auch gesehen, wie kann ich mit KI Workflows komplett verändern, zum Beispiel den Rechnungseingang oder den Einkauf komplett automatisieren? Wann hat sich denn jetzt der Führungskraft selber mal vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage gemeinsam über Monate angeguckt? Und da merkt man, das Machen ist an sich ein großer Faktor, um auch dann die richtige Entscheidung zu treffen. Und dass man dann eben auch die Erkenntnis hat und sagt, ja Mist, ich habe das eigentlich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Mhm. Und deswegen sind auch die Entscheidungen, die man häufig sieht, die Entscheidungen sind dann sehr psychologisch getrieben. Es sieht zwar sehr, sehr unternehmerisch und sonst wie aus, aber eigentlich ist es nur psychologische Absicherung, aber richtig modern. Und was machen wir jetzt, damit es wirklich besser wird? Und habe ich das auch wirklich im Griff? Das traut man sich als Mensch ja manchmal oder als erfolgreiche Führungskraft kaum zu sagen, ja, ich habe da eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon. Ich habe das gar nicht im Griff. Das macht man als Führungskraft an sich sehr, sehr selten. Und dass man in diesen Modus kommt und sagt, ja, das schauen wir uns jetzt an, das machen wir jetzt, dann verstehen wir das besser. Und dann haben wir vielleicht bei der nächsten Runde vielleicht 40% oder 60% Wachstum und nicht nur die 3-5%.
Ja, du siehst ja auch viele Unternehmen in deiner Rolle als Aufsichtsrat, Beirat. Ist es dann vielleicht ein Misfit in den Incentive-Systemen oder in der Incentivierung oder in den KPIs? Und du sprichst ja auch von Leadership im digitalen Wandel oder generell von lebendigem Leadership. Das vermute ich in der Kombination braucht ja wirklich auch einen Paradigmawechsel.
Also da kann ich wirklich auch sagen, auch als Aufsichtsrat oder Beirat, bin ich auch ganz stolz darauf, dass wir in den ein oder anderen Unternehmen auch jetzt schon, wo wir es reinbringen konnten, dass der Vorstand zum Beispiel andere Incentives bekommt. Die Abteilungen, der Vorstand, zum Beispiel auch jeder einzelne Vorstand bekommt Incentives zum Thema Automatisierung seines Bereichs, Einsatz von KI in seinem Bereich, um quasi Top- und Bottomline zu verändern. Und das aber sowohl beim CEO, beim CSO, beim CIO, beim CFO, you name it, bei den einzelnen Bereichen, dass jeder Vorstand dafür verantwortlich ist, wie automatisiere ich meinen Bereich mit KPIs. So sagt, du optimierst deinen Bereich an diesen Stellen zu 36%. Der Einsatz von KI in den und den Bereichen, um den Workflow, um deine Arbeitsprozesse komplett zu erneuern, um 20%. Da merkt man auch plötzlich, was eigentlich auch in den Köpfen der Vorstände passiert, zu sagen, was mache ich denn jetzt in meinem Bereich? Weil zum Beispiel jetzt im CEO-Bereich oder im Personalbereich, HR, im Vertriebsbereich, wie verändere ich denn meine Workflows jetzt mit KI? Damit die quasi, und dann kommt man auch auf Ideen, dass man sagt, okay, kann ich bestimmte Dinge automatisieren, mit KI verbessern? Und da merkt man dann auch dann wirklich die großen Sprünge. Weil wenn man sagt, du, mach das jetzt mal 40% besser, dann ist man manchmal erstaunt, dass es wirklich 40% besser geht.
KI, ganz kurz, gibt es da, sag mal, Fremdeln bei Unternehmen, KI einzuführen? Unbekannte Technologie und noch schlimmer, das Thema Datenschutz und Compliance.
Richtig. Da gibt es aus meiner Sicht genau die zwei Unternehmen. Die einen Unternehmen ist eigentlich auch klassischerweise, kennt man natürlich auch ein bisschen aus der Historie. Die einen sind immer noch im Verteidigungsmodus. Ah, das bringt nichts, das ist nicht sicher und ich weiß nicht, was da passiert. Und die suchen eher die Gründe, warum man es nicht nutzen soll. Und dann gibt es die anderen, die nutzen es halt. Manche sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Also gestern auch wieder eine super tolle Lösung, auch für den Telefonsupport gesehen, auch in unterschiedlichen Sprachen, selbst mit Dialekt. Also die Sprachassistenten sind mittlerweile so gut. Da muss man wirklich sagen, der versteht wirklich selbst den bayerischen Dialekt, um zu sagen, ich bestelle hier was und ich habe nochmal eine Frage hierzu und dazu. Also wirklich Hut ab, Chapeau, wie gut die Lösungen auch bei solchen Themen sind. Aber dass man halt auch wirklich die KI letztendlich auch nutzt, um seine Workflows zu verbessern. Nicht nur KI sieht als, KI löst mir ein Problem. Ja, das kann man machen. Aber KI ist ja sehr viel mehr, dass man sagt, wie kann ich meinen gesamten Workflow-Prozess verändern? Wie mache ich zum Beispiel meine Rechnungslegung? Kann ich anders machen, dass ich mein Dokument gar nicht mehr 8-mal anpacken muss? Und ja, dafür muss man letztendlich die Technologie nutzen. Und da gibt's auch echt super gute Sachen. Ach ja, genau. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen. mit KI kann man zum Beispiel auch heutzutage im Vertrieb, im Marketing Sachen machen, die wären vor 2-3 Jahren unmöglich gewesen. Die hätte man mit menschlicher Manpower never ever machen können. Man hätte Monate gebraucht, wo man heutzutage vielleicht 2 Stunden dafür braucht. Und da muss man wirklich sagen, also, und wenn man das als Unternehmen nicht nutzt, ja, da kann ich nur sagen, ja, wenn es die Konkurrenz dann macht, ist halt schon blöd. Das ist, und da muss man es halt dann wirklich auch machen und zu sagen, ich verbessere hier durch den Vertrieb die Vermarktung. Und da gehört auch ein großer Punkt der Kreativität dazu, weil das muss man auch wirklich sagen, man braucht Leute, die kreativ sind, die kreative Ideen haben. Und da muss ich vielleicht auch aus der Erfahrung ein bisschen sagen, wenn man Fachabteilungen fragt, optimiert eure Prozesse, eure Arbeit. Wenn man die Fachabteilung fragt, die Erfahrung hat bei mir ein bisschen gezeigt, 7 von 10 Fachabteilungen können das nicht gut. Da kommt immer raus, more of the same und ein bisschen anders. Das ist aber im Grunde immer das Gleiche. Also da braucht man auch, ich nenne sie immer ganz gerne kreative Experten, mit denen ich da auch teilweise zusammenarbeite. Die kreativen Experten, die können wirklich solche Abteilungen aus ihrem Silo, aus ihrem Thema auch wieder rausheben, sagen, mit heutigen Technologien, mit heutigem Wissen würden wir euren Fachbereich anders aufbauen und anders arbeiten lassen. Und das ist für solche, und für solche Abteilungen ist das immer so ein richtiger Augenöffner zu sagen, ja stimmt, wir müssen ja 40% unserer Arbeit zu Annehmer machen. Und die hat uns eh schon immer aufgeregt, weil das war total nervtötend. Also, und da muss man den Unternehmen echt auch helfen, aus diesem Modus rauszukommen, weil häufig denkt man natürlich so, die Fachabteilung, da gebe ich den Auftrag, das Projekt, die Initiative, ihr verbessert euch mit dem und dem Ziel. Da muss man immer schon ganz genau dann hingucken, ob das auch in die richtige Richtung geht.
Ah, guter Impuls. Sag mal, hast du auch irgendwann mal einen Misserfolg gehabt und was hat das mit dir gemacht, falls du jemals Misserfolg hattest?
Ja, also ich hab schon sehr, sehr viele Misserfolge. Also sei es auch jetzt ganz neue Themen, zum Beispiel mit der KI, mit unterschiedlichen Workflow, mit KI-Agenten. Also ich arbeite momentan sehr viel mit Celonis, mit Make.com, mit Sapient, also mit, und auch mit M8N. So solche KI-Agenten zusammenbauen, um zum Beispiel Kundenservice zu automatisieren, Finanzberichte oder auch Strategieteams. So viel Arbeit abzunehmen in Strategie und M&A, die Transaktionen. Und da sind zum Beispiel auch Misserfolge, dass man halt auch merkt, die KI an manchen Stellen macht die das nicht so, wie man es eigentlich bräuchte. Das Ergebnis ist nicht so ganz, wie man es eigentlich bräuchte. Und dann kommt natürlich der innere Antrieb wieder. Was macht man jetzt, damit es besser wird? Und dann muss man halt weitersuchen. Oder man muss einfach feststellen, an bestimmten Punkten ist die KI noch nicht so weit. Da muss der Mensch noch ran, da muss der kreative Geist rein, damit wir das dort verbessern können. Aber genau das ist ja wieder dieses Machen und Ausprobieren. Welche Optionen habe ich denn? Und das merke ich auch wieder am Scheitern, wo man sagt, ich hätte mir manche Sachen leichter vorgestellt. Oder auch im Hinblick vollautomatische Konkurrenzanalysen mit Preisanpassungen und solche Sachen, dass das weltweit mit der KI beständig automatisch läuft, damit Pricing Departments oder auch der Vertrieb sofort Bescheid ist, okay, Konkurrenz hat das gemacht, Strategie und KI schlagen das vor als Gegenmaßnahme und solche Sachen und deshalb in einem Realtime-Modus solche Sachen, ja, das funktioniert mal besser, mal schlechter, muss man einfach sehen.
Lass uns noch eine finale Frage stellen angesichts der fortgeschrittenen Zeit. Du bist ja auch viel in der Welt unterwegs und man sieht ja viele Dinge, sag mal, vielleicht aus der deutschen, europäischen Brille und dann gibt's ja noch einen US-amerikanischen Markt, einen asiatischen Markt. Gerade von den Asiaten hört man ja auch technologisch aufgeholt, insbesondere auch China mit all den Problemen, die natürlich im Inland haben. Aber man sieht ja auch Technologie nach Europa schwappen. Hast du einen Blick auf diesen Markt und was kennst du, was kann man von denen lernen oder kann man was von denen lernen? Was sollten wir uns da vielleicht auch mitnehmen?
Also ich habe dadurch jetzt auch die letzten 8 Jahre nicht nur mit Hapag-Lloyd auch viele Kolleginnen und Kollegen und Netzwerk in 144 Ländern aufgebaut. Und wir selber nennen das auch so eine Art Digital Around the World. Das ist quasi ein Netzwerk in 144 Ländern, um quasi neue Trends, neue Innovationen in den unterschiedlichen Industrien besser zu erfassen, zu merken, was passiert wo in den Bereichen. Und da ist natürlich auch die letzten Jahre immer wieder festgestellt, es gibt Regionen der Welt, die sind ein bisschen technologie- und innovationsoffener. Zum Beispiel auch Saudi-Arabien, teilweise natürlich China, Lateinamerika, USA ein bisschen, die auch sagen, ja, da ist was Neues, das probieren wir einfach aus. In Europa merkt man häufig, lass uns das noch 7-mal angucken und dann probieren wir es aus. In den anderen ist es manchmal, da wird gar nicht lang gefackelt. In Lateinamerika, lass uns das einfach ausprobieren. Also da merkt man eine unterschiedliche Herangehensweise. Was man allerdings aber auch sagen muss, das Thema mit integrierten Arbeiten, sowas wie Objective und Key Results, die einzelnen Silos aufbrechen, das Unternehmen produktiver, profitabler zu machen mit KI, mit Automatisierung, mit neuen Innovationen, neuen Geschäftsfeldern, da tun sie sich alle schwer. Also da sind auch Beratungsmandate, sei es in Asien, Lateinamerika, USA, sind da sehr, sehr ähnlich. Also da muss man sagen, das nimmt sich gar nichts, weil sobald das Unternehmen größer wird, Mittelständler, Konzern, sind die Arbeitsstrukturen dann nur plötzlich doch wieder sehr traditionell, hierarchisch aufgebaut und gar nicht so sehr performanceorientiert, kundenorientiert, automatisierungsorientiert oder neuerdings eben auch KI-orientiert. Wie muss mein Unternehmen auch aussehen im Hinblick auf KI? Wo wir natürlich, oder wo man als Aufsichtsrat natürlich auch sagen muss, jetzt haben wir vielleicht 20.000 Mitarbeiter und null Roboter und null KI-Agenten. Haben wir vielleicht in der Zukunft 15.000 Mitarbeiter und 10.000 KI-Agenten und 3.000 Roboter? Mag sein. Und mit dem Gedanken einfach mal zu spielen, was bedeutet das? Und wo kann ich das quasi für die nächsten 10 Jahre auch einsetzen und aufbauen? Und auch die Arbeit letztendlich höherwertiger, einfacher, sicherer und besser auch gestalten. Weil der Konkurrent oder die Konkurrentin, irgendjemand wird das schon machen. Und da ist man besser heute dabei als morgen, weil das stelle ich auch immer wieder fest. Wenn man in Richtung Kundenorientierung, Serviceorientierung mal das Produkt verbessert, wenn die Konkurrenz das erst 2 Jahre später macht, das wird verdammt schwer fürs Unternehmen teilweise da Schritt zu halten. Ja. Weil man ganz andere Marktdurchdringung plötzlich hat, wo es für die Konkurrenz dann echt schwierig wird. Also da sehe ich bei manchen Unternehmen und bei manchen Mittelständlern, die müssen heute die Füße und die Hände in die Hand nehmen und machen, weil ansonsten wird das in 5, 6 Jahren, das wird so schwer, da können sie sagen, ja, jetzt fangen wir damit auch langsam an, wir machen da unsere ersten Schritte und wir holen das auf. Das wird echt schwierig. Also da wird das manchmal, für manche Unternehmen wird das echt dünn. Und deswegen sagen, einfach ganz entspannt, ganz positiv heute damit anfangen und dann wird das auch gut. Das kriegt man ganz gut hin.
Wunderbar, Ralf. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort in Richtung nach vorwärts gerichtet, Gas geben, machen. Und nicht zaudern. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. War wunderbar. Und hoffentlich gab es viele Impulse auch für unsere Zuhörer.
Vielen lieben Dank, Christian, und herzlichen Dank.